Projekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.
Ich bin Tom Voss. Ich mache Wohnprojekte im Gespräch. Mich interessiert, wie geht Wohnprojekt? Wie kann der Wunsch, gemeinsam, vielfältig und solidarisch zu wohnen, Wirklichkeit werden? Bewohnerinnen und Bewohner norddeutscher Wohnprojekte sowie weitere Fachleute geben Auskunft. Hallo und willkommen zu Wohnprojekte im Gespräch. Unser Thema diesmal: Wohnprojekte machen Arbeit, über das Wer wie was der Arbeit in Wohnprojekten. Ich spreche mit Eckhard Gomm im Wohnprojekt Brachvogel Isarbrook. Hallo Eckhard.
Hallo Tom.
Diesmal geht es um diese Punkte. Zunächst möchte ich von dir, Eckhard, wissen, was ist dein persönlicher Hintergrund und was ist das für ein Wohnprojekt, in dem wir hier gerade sind, wo du zu Hause bist. Dann geht es um das zentrale Thema Arbeit in Wohnprojekten. Welche Arbeiten fallen an? Wer übernimmt sie? Wie organisiert ihr das? Und warum ist Arbeit überhaupt wichtig im Wohnprojekt? Und schließlich möchte ich von dir erfahren, wie gehst du, Eckhard, mit dem Thema Generationswechsel im Wohnprojekt um? Das nur als kleine Übersicht am Anfang, dass man weiß, was kommt auf uns zu. Eckhard, wir sind hier im Gemeinschaftsraum im Wohnprojekt Brachvogel Isarbrook. Was findet hier eigentlich sonst statt, wenn keine Interviews geführt werden?
Ja, Tom, hier findet eigentlich alles statt. Also von einem gemütlichen Kaminabend, wo sich jemand hier alleine oder zu zweit vor den Kaminofen setzt, bis hin zur Maximalauslastung. Wir führen hier auch unsere gesamtgenossenschaftliche Mitgliederversammlung durch. Das heißt also aus allen drei Wohnprojekten und alles, was dazwischen ist. Also Plenumstreffen, Arbeitsgruppentreffen, Tanzen findet hier statt, Filmabende finden hier statt, Yoga findet hier statt. Wir hatten hier jahrelang einen Hort drin und Thema Generationenwechsel hast du schon angesprochen. Vielleicht haben wir irgendwann auch eine Altenspeisung hier.
Ja. Wollen wir mal gucken. Ne? Also rollstuhlgerecht dürfte es halbwegs sein.
Das ist es.
Das Ganze ist in Isarbrook, also Hamburg-Westen. Es war, glaube ich, mal ein Gestüt hier, euer Gelände, oder?
Ja, ganz genau. Das war ein Gestüt des Industriellen Heinrich Traun. Der hatte also vorne die Villa, an der bist du vorbeigekommen, als du hier reingekommen bist. Und dieses Areal hier, das war sein Gestüt. Dann war es Recyclinghof eine ganze Zeit lang. Das war aber nicht B-Plan-konform, wurde von den Nachbarn rausgeklagt. Mhm. Und dann kam das Grundstück, ich sag's mal so, auf den Markt. Und wir haben uns darum beworben mit einer Ausschreibung, einer konzeptionellen, die genau das vorsah, was du hier gesehen hast. Und haben dann auch den Zuschlag gekriegt. Mhm.
Ich muss kurz erzählen, liebe Hörerinnen und Hörer, warum ausgerechnet Eckhard Gomm mein heutiger Gesprächspartner ist. Ich bin da einem Tipp von Jens Marzian gefolgt. Der Jens, den ich ja interviewt habe in Folge 3 dieses Podcast, dem schnacke ich ab und zu mal und den treffe ich auch öfter in Bergedorf. Und auf die Frage, wer könnte mir zum Thema Arbeit in Wohnprojekten Rede und Antwort stehen und der wirklich weiß, was es dabei geht, der sagte wie aus der Pistole geschossen, Eckhard Gomm. Und ich fand das auch ganz lustig und dann habe ich ihm gesagt, du, den frage ich jetzt wirklich, ja, mach mal und grüße ihn herzlich, was ich hiermit tue. Denn Eckhard, so Jens, Eckhard sei sehr erfahren durch Brachvogel, Isarbrook, was er mitgegründet hat und auf seine langjährige Expertise freue ich mich jetzt schon. Eckhard, zum ersten Punkt, magst du dich bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Ja, das mache ich sehr gerne, Tom. Ich bin 57 Jahre alt. Ich wohne hier mit meiner Familie, also meiner Frau. Unsere Kinder sind beide groß inzwischen, die sind ausgezogen, kommen also nur noch auf Besuch oder in den Ferien oder zu Weihnachten hierher. Ich habe ursprünglich mal Gartenbau studiert und dann in einem Zweitstudium kommunaler Umweltschutz in Lüneburg. Und da bin ich mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen. Und das war eigentlich so meine Initialzündung. Da kam ich auch auf die Wohnprojektszene hier in Hamburg. Also ich lebte damals schon in Hamburg, kam auf die Wohnprojektszene, bin auch mit dem Zukunftsrat übrigens damals zusammengekommen und wir haben zusammengearbeitet viele, viele Jahre lang. Aber das ist ein Randthema. Und dann habe ich mich quasi, habe ich die Wohnprojekte als meine persönliche Nachhaltigkeitsstrategie entdeckt und empfunden und mich dann vollkommen darauf konzentriert. Das war so der Anlass, hierher zu kommen.
Und jetzt bist du Bausachverständiger für Gebäude. So.
Genau, das bin ich als Angestellter für die Hamburger Finanzverwaltung. Das ist mein Brot- und Butterjob. Und da es auch mit Bau zu tun hat und das ist so ein bisschen, was ist die Henne, was war das Ei, das Wohnprojekt oder der Job, das kam alles relativ zeitgleich.
Mhm. Und in der Wohngenossenschaft Brachvogel bist du auch Vorstandsmitglied.
Genau, ich bin jetzt, also seit 15 Jahren wohnen wir jetzt hier in diesem Standort. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren im Vorstand. Also den ganzen Vorlauf habe ich als Vorstand auch schon mitgemacht und davor schon als Beobachter im Vorstand, weil ich wissen wollte, wie arbeiten die Jungs und Mädels da eigentlich? Ist das seriös? Können wir bei denen mitmachen? Beziehungsweise andersrum, die wollten natürlich auch wissen, ist da genug Engagement in der Truppe, die wir da aufnehmen wollen.
Die von dir schon erwähnte Bau- und Wohngenossenschaft Brachvogel EG, die hat drei Standorte für Wohnprojekte. Das ist einmal Schnelsen und Lürup und dann Iserbrook hier, also das jüngste Wohnprojekt von der Genossenschaft. Was waren deine Motive für das Leben im Wohnprojekt?
Das Hauptmotiv erzählte ich eben schon, der Kontakt über die Nachhaltigkeitsschiene. Meine Tochter, die war damals 2. Wir wohnten also mitten in Altona, Altona Altstadt. Und ich dachte, Mensch, eigentlich ist das doch eine super Sache, wenn wir jetzt in so einem Wohnprojekt wohnen würden. Das ist doch ein Traum, wo Kinder groß werden können, mit anderen Kindern, mit Gleichgesinnten, wo man sich gemeinschaftlich organisiert und entsprechend miteinander umgeht. Gut, das hat dann noch 10 Jahre gedauert und sie war nicht mehr ganz so klein und hat auch entsprechend nicht so eine intensive Verbindung hier dazu wie ihr Bruder. Aber trotzdem war das der Auslöser. Also ich wollte mit der Familie nicht in ein Eigenheim und auch nicht in eine Eigentumswohnung, sondern so ein Projekt schien mir genau das Richtige. Ne?
Ihr seid dann oder du bist dann in die bestehende Genossenschaft Brachvogel eingetreten. Zumindest die gab es schon, auch die beiden anderen Wohnprojekte. Und ihr habt dann das Wohnprojekt Iserbrook gegründet. Wie seid ihr da vorgegangen beim Bauen, Planen, Organisieren?
Lass mich noch einen Satz davor schieben, wie wir zu Brachvogel gekommen sind. Also wir hatten eine Gruppe, die ein Wohnprojekt umsetzen wollte. Diese Gruppe schrumpfte im Laufe der Jahre, weil es relativ perspektivlos war, ein Grundstück zu kriegen. Ich habe durch meine beruflichen Möglichkeiten nach Grundstücken gesucht. Wir sind die abgeklappert und wir hatten damals eine Maxime, wir wollen nicht über die Autobahn nach Westen raus. Wie du siehst, hat das knapp nicht geklappt. Ja. Da bin ich aber sehr froh drum inzwischen, dass es so war. Diese Gruppe wurde also immer kleiner. Es waren eigentlich nur noch meine Frau und ich. Und wir sind über die Wohnprojekttage Ende der 90er, Anfang der 2000er gegangen. Und es schoss, es gibt dort immer einen Markt der Möglichkeiten. Wer auf den letzten Wohnprojekttagen jetzt gerade im November war, der weiß das. Dort stellen sich Projekte vor. Dort schoss also dann eine Rollstuhlfahrerin raus aus einem Stand und sprach uns an. So nach dem Motto, wer seid ihr denn? Wir sind eine Genossenschaft, wir suchen immer Wohnprojekte. Und daraufhin sagte ich nur, okay, wir sind eine Gruppe und wir suchen ein Dach. Und so kamen wir dann letztendlich zusammen.
Und dann habt ihr noch weiter Leute gesucht erstmal.
Genau, genau. Also das wuchs dann kontinuierlich über alle möglichen Schienen. Hauptsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Die eine schöne Geschichte ist ja die, dass wir dann auch einen Aushang in der Eisliebe gemacht haben in Ottensen. Damals der Eisladen, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Damals durfte man dort auch noch Aushänge machen mit so Abreißzetteln, wie das in der Zeit halt war. Ne? Gibt es ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Und es riss also eine Familie aus Baden-Württemberg, ein Rentnerpärchen aus Baden-Württemberg ab, einen Zettel und rief uns an und wir kamen in Kontakt. Die hatten ihre beiden Töchter mit den Enkelkindern hier wohnen und wollten näher dran sein. Und die sind jetzt letztendlich bei uns eingezogen.
Und habt ihr euch regelmäßig getroffen in dieser Gruppe?
Ja. Das war am Anfang sehr intensiv. Also je näher wir dem Bau kamen oder in der ganzen Bauphase, war das teilweise fast wöchentlich sogar, ne? Zweiwöchentlich. Der Modus hat sich natürlich geweitet.
Ne? Und da ging es dann um Planung, was wollen wir eigentlich, Finanzierung, Grundstück.
Also viele dieser Aufgaben, die du gerade erwähnt hast, die wurden natürlich nicht im ganzen Plenum besprochen, sondern in einer kleinen Gruppe, in einer kleinen Planungsgruppe, beziehungsweise auch nur im Vorstand der Genossenschaft, immer mit Rückkopplung ins Projekt. Und das Projekt hat die Dinge besprochen und entschieden, die für das Projekt wichtig waren. Also die Gestaltung hier, wie die Wohnungen, also die Wohnungsverteilung, die Wohnungsgrößen zum Beispiel auch, ne, soweit das irgendwie ging. Und wir haben dann damals diese Kerngruppe, die bestand dann aus 12 Parteien. Diese Parteien haben sich erstmal in den ersten Entwurf eingefügt hier, eine Wohnung für sich gesucht, das arrangiert und dann hatten wir das, was übrig war an Wohnungen und haben dann dafür ganz konkret immer wieder Leute gesucht. So ein bisschen haben wir natürlich sicherlich profitiert von den beiden bestehenden Projekten, wobei wir, wenn ich das jetzt heutzutage mal betrachte, sicherlich den höchsten Organisationsgrad haben, ohne das jetzt werten zu wollen. Das ist bei uns relativ stark ausdifferenziert. Wir haben Grundsätze, wir haben eine Geschäftsordnung für unsere Arbeitsgruppen, für unsere Pläne und so weiter und so fort. Also dass da auch Verlässlichkeit vorherrscht und jeder weiß genau, was er machen kann und aber auch muss, um seine Themen, seine Interessen hier platzieren zu können.
Das war mir gar nicht so klar. Jetzt verstehe ich Jens Hinweis auch langsam, was da alles noch auf uns wartet heute im Gespräch mit dir. Und die Transformation jetzt von den anderen Wohnprojekten, wie habt ihr das gemacht? Sind die einfach dazugekommen und haben euch erzählt, bei uns lief das so und so, vielleicht macht ihr es auch so oder wie ging das?
Na, das lief schon auf Ebene der Gremien, also vor allem im Vorstand. Der Vorstand, der damals existierende, war ja sehr erfahren durch die beiden Projekte, die da schon umgesetzt hatten. Das jüngste Projekt war zu dem Zeitpunkt Lurup, die waren 2 Jahre, bevor wir dazu kamen, eingezogen. Und dann haben wir unser Projekt hier konzeptionell entwickelt mit der Architektin zusammen und dann der Mitgliederversammlung vorgestellt. Also in der Genossenschaft ist es so, dass eine bauliche Erweiterung oder die Aufnahme eines neuen Projektes muss die höchste Instanz, also die Mitgliederversammlung, abstimmen und da muss sie zustimmen. Und dem haben wir uns gestellt und haben dort das Projekt vorgestellt und es musste abgestimmt werden, es musste eine Zweidrittelmehrheit sein und das haben wir knapp geschafft und wurden dann, obwohl die gerade erst 2 Jahre drin waren und ich sag's mal, den Hals bestimmt noch relativ voll hatten von dieser ganzen Bauphase und allen Unzulänglichkeiten, die das so mit sich bringt, haben die uns trotzdem aufgenommen. Da bin ich denen wirklich sehr dankbar dafür damals. Dann konnten wir hier unter deren Dach hier loslegen.
Inwiefern war das wichtig für euch, also organisiert zu sein als Genossenschaft, auch dann für die Arbeiten, die ja dann anfielen? Was hatte das für eine Bedeutung?
Für die Arbeiten haben wir natürlich profitiert, weil wir das Rad nicht neu erfinden mussten. Es waren also erfahrene Leute dabei, die wussten, wie handelt man Bauverträge aus, wie handelt man Grundstücksverträge aus. Wir mussten das Thema Genossenschaft jetzt nicht neu aufsetzen. Das ist ja eine ganz eigene Rechtsmaterie. Da muss man sich intensiv damit beschäftigen und auseinandersetzen, um dem auch zu genügen. Das hatten wir also alles dort schon. Wir hatten auch erste Erfahrungen, auch negative Erfahrungen, die gemacht haben, von denen wir profitieren konnten. Ne? Da kann ich gerne auch im Detail nochmal drauf eingehen. Das andere ist das Thema Genossenschaft. Ist mir persönlich sehr wichtig und war auch ein ganz entscheidender Faktor für die Zusammensetzung der Gruppe hier. Da kannst du eine eigene Podcast-Serie natürlich drüber machen, über Genossenschaften. Nur ganz kurz zusammengefasst, es ist ja so ein Zwitter zwischen individuellem Eigentum und Mietwohnungsbau. Du wohnst hier im Prinzip eigentumsgleich, hast aber eben nicht, du partizipierst nicht an der Wertentwicklung der Immobilie. Das tut ausschließlich die Firma, beziehungsweise die ist ja auf Langfristigkeit angelegt. Das hat ganz entscheidende Vorteile in meinen Augen, nämlich insbesondere, wenn es um Wohnungswechsel geht. Es entscheidet nämlich nicht derjenige, der geht und verkauft einfach seine Wohnung und der Rest muss dann nehmen, was da kommt, sondern es entscheidet die verbleibende Gruppe, wer einzieht und kann damit sehr großen Einfluss natürlich darauf nehmen, wie die Zusammensetzung ist und bleibt.
Du hast im Nebensatz gesagt, es gab auch eine Reihe von Konflikten. Magst du das nochmal kurz erläutern?
Na, es gab Probleme, sage ich mal so, die in den alten Projekten aufgetreten sind, wo wir dann davon profitieren konnten. Sag mal, so bauliche Geschichten zum Beispiel, die haben in den anderen Projekten Holzfenster. Die müssen aber regelmäßig gestrichen werden. Und das kostet also 5- bis 6-stelligen Betrag, 4- bis 5-stelligen Betrag alle 3 bis 5 Jahre. Davon haben wir Abstand genommen und haben halt hier einfach schnöde Kunststofffenster eingebaut. Anderes Thema war, das war damals hier innen, war eine gemeinsame Telefonanlage, weil die deutlich Kosten spart. Haben wir auch gleich gesagt, die ganze Arbeit, das auseinanderzurechnen, das lassen wir mal schön bleiben. Hier macht sich jeder einen eigenen Anschluss und gut, die Dinge entwickeln sich weiter. Wir mussten damals Kabelanschlüsse hier anbieten und in jede Wohnung Kabelfernsehen reinlegen. Ab Mitte dieses Jahres ist das alles obsolet und jeder muss sich selber darum kümmern. Ne? Also so ändern sich halt die Zeiten und die Anforderungen. Ne?
Wir kommen zum zweiten Punkt, über den wir heute sprechen wollen, über den eigentlichen Punkt, unser Thema, nämlich über das Wer, Wie, Was der Arbeit in Wohnprojekten. Eckart, wem sage ich das? Selbstorganisiertes Wohnen macht Arbeit. In der Planungsphase, da gab es bestimmt Aufgaben anderer Art als jetzt im Normalbetrieb. Was sind derzeit die Arbeitsaufgaben, die euch hier im Wohnprojekt beschäftigen, die ihr selbst wahrnimmt?
Ja, Tom, du hast das so schön gesagt, gerade macht Arbeit, aber soll es ja auch. Das ist ja ein ganz entscheidendes Motiv, in so ein Projekt zu ziehen, ist, weil man selber mitgestalten möchte. Und das kann man. Also man muss natürlich auch verwalten, man muss auch Instand halten, aber man kann auch gestalten. Und das sind schon ganz entscheidende Punkte, die das unterscheiden von einer normalen Mietwohnung. mit Instandhalten ist schon eigentlich das Hauptding genannt. Das ist die größte Aufgabe ist also, diesen Wohnungsbestand instand zu halten. Mit allen Kleinigkeiten, von einem verstopften Waschbecken bis zu nicht mehr funktionierenden Lampen, bis hin zu größeren Geschichten, wenn Undichtigkeiten irgendwo auftreten oder die Lüftungsanlage nicht funktioniert, die Heizungsanlage nicht funktioniert. Das macht eine Haustechnikgruppe bei uns, die sich regelmäßig trifft. Wir haben also das so organisiert bei uns, dass im Prinzip alle bestehenden Aufgaben in festen Arbeitsgruppen angesiedelt sind. Darüber hinaus kann das Plenum, das ist also unser projektinternes höchstes Gremium, natürlich auch noch Arbeitsgruppen zu bestimmten Sonderthemen einsetzen für eine bestimmte Zeit. Gartenpflege ist noch eine Arbeitsgruppe, hier dieses Gemeinschaftshaus verwalten und instand zu halten, wobei Instandhalten immer heißt, die Instandhaltung zu organisieren. Da muss man jeweils gucken, was kann man selber machen und was nicht. Streichen, kein Thema. Hatten wir hier ein Wasserproblem in einer Wand, Putz abklopfen, geht auch noch. Neu verputzen wird schon schwierig. Ne? Und so muss man bei jeder Aufgabe eben gucken, was geht und was geht nicht. Auch unter natürlich rechtlichen Rahmenbedingungen, also Elektrizität. Kann ich nur ein Beispiel nennen, haben wir hier neue Außenbeleuchtung an den Häusern. Die Lampen haben wir selber angeschraubt, aber die Wegebeleuchtung mit Kabel verlegen und so weiter und so fort, das haben wir dann beauftragt. Mhm. Also das ist immer so ein ganz feines Abwägen und gucken, was geht und was geht nicht. Was kann man sich auch leisten, spielt auch eine Rolle. Und natürlich auch sicherlich eine Entwicklung im Laufe der Zeit. Also wir haben früher Sachen gemacht hier, da schlage ich heute im Nachhinein die Hände über den Kopf zusammen, was wir uns dazu getraut und auch gemacht haben. Mhm. Würden wir heute nicht mehr machen. Ne? Aber das war damals so, der Geist war so, es haben alle mitgemacht und mitgezogen. Und es hat auch Spaß gemacht. Ne? Mhm.
Dann gibt es wahrscheinlich so einen Plenumsrat, auch irgendwie das Plenum moderieren. Das sind weitere Aufgaben dann.
Ne? Genau, ne? Also wir haben, wie gesagt, Haustechnikgruppe, Gartengruppe, Haus-1-Gruppe, Betriebskostenabrechnung machen wir mit Unterstützung von PIN 99. Ich glaube, zu denen kommst du ja irgendwann auch. Und eine Wohnungsgruppe haben wir, die Neuvergabe der Wohnungen gibt, und eine Kommunikationsgruppe, genau, die organisiert unsere Plenumstreffen hier.
Und gibt es bei euch auch Einzelaufgaben?
Also da, was einer alleine macht?
Ja, genau.
Naja, die Gremien sind besetzt, zwar so in unserer Genossenschaft, diese drei Projekte. Mhm. Es gibt einen Vorstand und es gibt einen Aufsichtsrat. Und da sind jeweils zwei Mitglieder aus jedem Wohnprojekt. Also alleine machst du hier gar nichts, ja. Ne? Sondern das sind eigentlich immer, was die Gremien zum Beispiel angeht, die Mindestbesetzung sind zwei.
Habt ihr eigentlich auch so besonders beliebte Arbeitsgruppen und besonders unbeliebte?
Also ich sag mal, rein von der Anzahl her ist diese Haustechnikgruppe die größte. Da sind, glaube ich, 8 bis 10 Leute drin, weil da auch die größte Notwendigkeit besteht. Und Gartenarbeit macht jeder sicherlich oder machen viele sehr gerne. Schwierig zu sagen, jetzt beliebt, nicht beliebt. Aber viele Arbeiten sind, es gibt Arbeiten, die sind beliebt und andere, die sind nicht.
Nehmen wir mal an, euer Plenum entscheidet, wir brauchen eine Arbeitsgruppe, wir haben zu wenig Sitzgelegenheiten im Garten, da sollen mehr Sitzplätze entstehen. Und die Gartengruppe springt auf. Sollen wir handeln? Jo, ihr seid dran. Was genau sollen die dann machen? Und also kriegen die einen Arbeitsauftrag? Haben die irgendwie einen Topf Geld, den sie verhökern können? Und wer macht da genau mit? Also diese Sachen, kannst du das mal als erfahrener Wohnprojektler erzählen? Wie geht sowas bei euch?
Ja, das ist ein ganz schönes Beispiel, weil es nämlich Arbeitsgruppen überlappend wäre jetzt. Ne? Das ist so irgendwo zwischen Haustechnik und Gartengruppe angesiedelt. Das Wichtigste ist immer die Idee. Ne? Es muss irgendwoher muss eine Idee kommen. Wir wollen dies, wir wollen das. Und dann ist die Frage, wie kanalisiert man diese Idee und bringt sie, speist sie so in den Prozess ein, dass es auch zum Erfolg kommt. So, diese Idee wird artikuliert und also irgendwo auch auf dem Plenum kann das auch unter Sonstiges kommen, wollen wir nicht. Und dann wird das an eine Arbeitsgruppe verwiesen. Das klingt jetzt ja fürchterlich spießig, aber es ist einfach so. Es hat sich bewahrheitet und einfach bewährt, dass das der beste Weg ist. Diese Arbeitsgruppe nimmt sich dieser Aufgabe dann an, beziehungsweise betreut diese Person mit der Idee. Bleiben wir bei dem Beispiel mit den Sitzplätzen. Es wird dann herausgearbeitet, wo sollen die sein? Was für ein Umfang? Wie stabil? Aus was für Material? Was gibt es für Möglichkeiten? Gibt es rechtliche Rahmenbedingungen? Muss dann, was weiß ich, ein Fallschutz drumherum sein oder sonst irgendwas? Das muss also alles recherchiert werden. Dann werden Angebote eingeholt. Dann bewertet diese Arbeitsgruppe die Angebote und wählt eins aus. Das protokolliert sie in ihrem Arbeitsgruppenprotokoll. Die Arbeitsgruppen haben wie alle Arbeitsgruppen hier, auch wie das Plenum, wir haben eine Geschäftsordnung. Die haben also eine klare Ansage, wann sie einladen zu ihren Sitzungen. Das ist öffentlich, damit jeder die Möglichkeit hat, teilzunehmen. Dann haben sie ihre Sitzung. Sie haben diese ganze Recherchearbeit vorher gemacht. Auf ihrer Sitzung beschließen sie, okay, es soll jetzt die Bank B sein, die dort und zwar an dieser Stelle aufgestellt wird. Das Protokoll wird veröffentlicht und Alle lesen das Protokoll, sofern sie Lust daran haben, und haben dann eine bestimmte Anzahl von Tagen Zeit, dagegen Widerspruch einzulegen. Dann wird das Thema aufs nächste Plenum gebracht und dort abgestimmt. Also so oder so, wenn kein Einspruch kommt, wird es abgestimmt, ja, wollen wir. Und wenn Einspruch da ist, wird darüber im Plenum nochmal gesprochen und dann mit einer Änderung das zurückverwiesen an die Arbeitsgruppe. Mhm. Zum Thema Budget, wir haben ein kleines Budget für jede Arbeitsgruppe, das sie freie Hand ausgibt. Das sind aber nur 100 Euro. Das können die so ausgeben. So eine Sitzbank kostet schnell 1.000 Euro. Das muss natürlich dann hier A übers Plenum, B dann über den Vorstand gehen, wo wir gucken müssen, dass der Vorstand ist dann Diener des Plenums, des Projektes, trägt das in den Gesamtvorstand, sagt, wir möchten gerne eine Bank kaufen für 1.000 Euro. Und hat natürlich im Blick, ob die Finanzen der Gesamtgenossenschaft das hergeben. Und dann wird diese Bank beschafft im Idealfall. Mhm.
Klingt gut. Und wenn dann das Plenum sagt, nix hier, Truppenholz, wir wollen Deutsche Eiche, und dann wird abgestimmt irgendwann, oder?
So ist okay. Es, ja.
Und was ist das dann für eine Abstimmung, für ein Prinzip? Ist das Konsens bei euch, oder?
Nein, wir machen Mehrheitsentscheidungen, bauen aber darauf, dass das vorher in der Diskussion so weit ausgeräumt wurde, dass da nicht eine Kampfabstimmung draus wird. Das ist auch funktioniert.
Und diese, du hast das Geschäftsordnung genannt, da gibt es wahrscheinlich so ein leichtes Augenverdrehen bei dem einen oder anderen, weil das klingt so nach
sehr formalistisch, ne?
Formalistisch, ja, und auch behördlicher, bürokratischer Arbeit so, ne? Mhm. Wie in so einer Administration. Man kann das ja auch anders nennen, aber wie habt ihr die entwickelt?
Das war natürlich eine Arbeitsgruppe, ne?
Mhm. Geht's vorne wieder los.
Ja, aber die, wie ich schon sagte, die schafft ja auch Sicherheit. Also so wissen die Leute, aha, ich muss mich ja eigentlich nur daran halten, und dann kommt mein Thema auch dran und geht nicht unter. Okay. Das ist ja oft die Angst von Menschen, gerade wenn sie sich in einer Minderheit wähnen, dass dann ihre Themen nicht stattfinden, und dem begegnet man damit. Da sind auch Geschäftsordnungsgeschichten dahingehend drin, dass wenn man das Gefühl hat, auf einem Plenum ufert die Diskussion aus, dann stellt man einen Geschäftsordnungsantrag durch Heben von zwei Armen, und dann wird der kurz dargestellt, was man jetzt gerne hätte. Gibt es eine Widerrede, ja, nein, dann ist er angenommen. Ne? Also
und wer trägt die Verantwortung für das Einhalten der Geschäftsordnung?
Das ist, das liegt auf allen Schultern. Also eigentlich müsste sie jeder kennen. Ich sag mal, wir als Vorstände und auch die Kommunikationsgruppe haben die auf dem Plenum sicherlich immer dabei, ne? Also irgendwo im Ordner liegen. Die meisten Sachen sind natürlich verinnerlicht inzwischen. Mhm. Also ich könnte die jetzt auch nicht wieder beten, aber weiß ungefähr, was da drin steht.
Also das ist dann die Moderation, die dann darauf hinweist, genau. Oder ihr weist euch gegenseitig darauf hin. Genau. Das sind einmal die Spielregeln, wie wir hier arbeiten wollen, dazu gehört das.
Und die passen wir bei Bedarf natürlich auch an. Ne? Wenn wir gemerkt haben, da ist eine Regelung, die hat sich so nicht bewährt, dann ändern wir die, dann muss das mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden.
Ich habe noch eine Nachfrage bei dieser Gelegenheit, und zwar, das läuft ja wahrscheinlich zum großen Teil auch papierlos, eure Kommunikation und Zustimmung und so. Habt ihr da ein besonderes Tool oder macht ihr das über normale E-Mail-Kommunikation?
Also wir machen die ganzen Einladungen und Abstimmungsvorlagen, die laufen alle per E-Mail über einen E-Mail-Verteiler, und unsere Plenumstreffen sind in real, ja, und abgestimmt wird auch hier. Es gibt keine Stimmen, also für unsere Plenumstreffen keine Stimmenvollmachten, anders als bei der genossenschaftlichen Mitgliederversammlung, da geht das mit Stimmenvollmachten. Hier nicht, du musst also hier erscheinen, wenn du abstimmen willst. Es gibt eine Quote, wie viele anwesend sein müssen, damit das Plenum überhaupt abstimmungsfähig ist und so weiter. Ne? Das ist also alles klar geregelt. Ja.
Genossen haben ja grundsätzlich dann auch bei euch im Wohnprojekt die gleichen Rechte und Pflichten. Da gibt es wahrscheinlich aber auch Leute bei euch im Wohnprojekt, die können einfach ziemlich viel. Die sind sehr talentiert oder begabt oder bringen viel mit. Und andere nicht so. Manche haben dafür viel mehr Zeit und so weiter. Ne? Wie geht ihr damit um?
Ja, Tom, es ist so, wie es ist. Ne? Also über diese Frage habe ich natürlich auch länger drüber nachgedacht im Vorfeld. Oder wir tun es eigentlich permanent. Es ist ja so, schrappt so an der Grenze entlang, Freiwilligenarbeit, ja, nein. Mhm. Und bis wo möchte man das tolerieren oder auch nicht? Grundsätzlich denke ich, ist es so, die Bewohnerschaft eines Wohnprojektes ist nicht eine Normalverteilung wie in der üblichen Bevölkerung, sondern du ziehst ja hier nur ein, wenn du auch bereit bist, dich in irgendeiner Art und Weise einzubringen. wenn ich mir das hier über die Jahre angucke, natürlich sind immer Klagen da, oh, da, die machen aber zu wenig und der macht zu wenig und so weiter und so fort. Fakt ist aber, von den 32 Wohneinheiten, die wir haben, ist eine Wohneinheit, die sich so ein bisschen rausgezogen hat. Mhm. Alle, also die was machen könnten, es gibt noch ein paar andere, die können es nicht aus körperlichen oder psychischen Gründen. Alle anderen bringen sich in irgendeiner Form hier ein und machen etwas. Und das ist für mich ganz persönlich auch das Wichtigste. Für mich ist das ein Geschenk. Jeder, der was einbringt, das ist ein Geschenk. Und ich freue mich darüber, dass sie das machen. So wie ich das auch mit Freude mache, was ich hier mache. Es gibt natürlich Sachen, die macht man nicht so gerne, aber grundsätzlich mache ich das mit Freude hier. Mhm. Und wenn man diesen Ansatz hat, dann denke ich, kann man sich auch nur glücklich schätzen, dass die Dinge gemacht werden. Und wenn sie nicht gemacht werden, dann muss man natürlich einen Plan B haben. Und den gibt es auch. Wenn man sich selber verwaltet und man kriegt es selber nicht mehr hin, dann vergibt man halt die Aufgaben gegen Geld und dann kostet es was. Das darf man aber nicht persönlich nehmen oder sonst was. Das ist eben so. Ne? Das ist ja auch, manche Leute können was, die sind heillos zugeknallt mit Arbeit. Dann dauert das eben ein bisschen länger. Das ist auch ein Kennzeichen von so einem Projekt. Aber du kannst jetzt hier nicht die Uhr nachstellen und eine Frist setzen, sondern da es freiwillig ist, kann man immer nur wieder zärtlich daran erinnern oder fragen, kann ich dir irgendwas abnehmen? Und irgendwann passiert es dann oder man muss das umstellen. Ne?
Eckhard, ich wollte noch mal zurückfragen. Du hattest vorhin gesagt, Entscheidung trefft ihr nur im Plenum und es gibt ein bestimmtes Quorum, eine Mindestanzahl von Stimmen, die nötig sind etc. Nun ist es ja in der Genossenschaft so, dass da jedes Mitglied eine Stimme hat. Egal, wie viel Anteile jemand hält und so weiter. Wie ist das bei euch hier? Das sind ja auch Angehörige, also Partner oder Großeltern oder Kinder von Mitgliedern. Können die auch alle mitstimmen und wie verhält sich das zueinander?
Ja, das war zum Beispiel eine der Lehren, die wir aus den älteren Projekten gezogen haben. Wir haben gleich von Anfang an darauf gedrungen, dass hier jeder Mitglied wird. Also jeder Partner und jedes Kind. Wir sind alle Mitglieder, 100% hier. Und entsprechend gibt es dann eben auch die Stimmen. Das heißt, für die Minderjährigen stimmen dann die Erziehungsberechtigten.
Okay, das heißt, die haben dann doch mehrere Stimmen. Also wenn jetzt hier Plenum ist und eine Mutter kommt und sagt, mein Mann ist gerade verreist, die Stimme darf sie nicht wahrnehmen, wie du es beschrieben hast, aber für die Kinder darf sie mit abstimmen.
Ja, da müssen wir jetzt nochmal differenzieren, Tom. Dieses Stimmrecht bezieht sich auf die Mitgliederversammlung auf genossenschaftlicher Ebene. Stimmberechtigt auf dem Plenum ist nur die anwesende Person. Wenn jetzt Kinder dort, wir haben für das Plenum das Stimmrecht auf 16 Jahre abgesenkt, sonst ist es bei 18. Ne? Mhm. Also wenn hier Entscheidungen zu fällen sind, dann dürfen natürlich die Jugendlichen auch kommen. Mhm. Abstimmen dürfen sie ab 16, werden dann auch mitgezählt natürlich.
Ich will jetzt auch wirklich nicht so pingelig sein, Eckhard, aber auf der anderen Seite reizt mich die Frage trotzdem, warum ist das bei der Genossenschaft so, dass man da auch Stimmen übertragen kann und bei euch nicht? Also, dass jemand an der Plenumssitzung teilnimmt und sagt, mein Partner hat heute einen Abendtermin, der kann leider bei der Runde nicht dabei sein. An der Stelle soll ich für ihn mit abstimmen und hier ist seine Stimme. Das geht nicht. Warum ist das so?
Ja, das ist also genossenschaftlich, ist es im Genossenschaftsgesetz geregelt. Also, da kommen wir gar nicht gegen an. Und wir haben hier halt für unser Projekt gesagt, nee, wir bestehen auf Anwesenheit. Also, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann kommst du auch. Ne? Funktioniert auch. Also 15-jährige Praxis sagen, das geht.
Ja, ich kenne das Argument aus anderen Wohnprojekten. Da wird gesagt, das ist sonst eine ganz abstruse Situation, dass Entscheidungen getroffen werden von Leuten, die nicht da sind und die Diskussion auch nicht mitbekommen und dann entsprechend das nicht aufnehmen können. Das ist
ein ganz wichtiger Punkt. So ein Antrag kann ja auch im Laufe der Diskussion abgewandelt werden. Ne? Und dann.
Okay, jetzt sind wir aber genug drauf rumgeritten. Ja. Ich spreche nochmal ein anderes Thema an und zwar, im Rahmen meines Podcasts spreche ich ja mit vielen Leuten und ich habe also immer wieder zwei Sätze gehört. Zum einen, die Arbeit im Wohnprojekt generiert Gemeinschaft. Die Arbeit im Wohnprojekt generiert Gemeinschaft. Und zum anderen, in Wohnprojekten gibt es zu viel Arbeit für zu wenig Menschen. Was ist deine Erfahrung?
Antwort 1, ja. Antwort 2, nein. Weiters. Nein, Scherz. Also definitiv fördert die Arbeit, die gemeinschaftliche Arbeit, eine Identität. Das ist so ein Prinzip, das haben wir hier von Anfang an angewandt. Wir gingen vorhin über unseren Platz hier. Ich hatte dir im Vorfeld erzählt, wie es um die Verteilung der gepflasterten zu den nicht gepflasterten Flächen ging. Die ganze Anlage des Platzes, auch die Pflasterung, zum Beispiel haben wir folgendermaßen gemacht. Wir haben uns einen Experten rangeholt, der uns gezeigt hat, wie pflastert man sowas eigentlich. Und dann haben wir das Ding selber gepflastert. Und so haben wir im Laufe der Zeit immer wieder kleine Projekte und manchmal auch größere gehabt. Drainagen haben wir selber gegraben. Das größte Projekt war sicherlich, oder das aufwendigste war, die Dächer zu entgrünen, weil wir dort Dachschäden befürchteten, auch eine Erfahrung aus den Altprojekten. Das hat ganz viel Identität und Zusammenhalt geschaffen, hier solche Sachen gemeinsam zu machen. Das tut es immer noch. Wir haben jetzt viermal im Jahr so einen Haus- und Hoftag. Da wird also draußen aufgeräumt, gejätet, geschnitten und so weiter und so fort. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass wir danach auch Kaffee trinken, Kuchen essen oder grillen und sowas machen. Also das soll so ein bisschen auch das Gemeinschaftliche und das Freudige daran hervorheben. Mhm. Das muss Spaß machen, ganz einfach so. Und das funktioniert ganz gut. Zu der zweiten Frage, zu viel Arbeit für zu wenig Menschen. Das ist ja eine Frage der Organisation. Wie ich eben andeutete, diese Arbeitsgruppen sollen ja viele dieser Arbeiten gar nicht selber machen, sie sollen sie organisieren. Und wenn man dann feststellt, es gibt die Leute nicht oder es schafft keiner, es kann keiner diese Arbeit zu machen, dann muss sie eben vergeben werden. Dann kostet das Geld. Der organisatorische Aufwand, der ist sicherlich da. Ob es jetzt zu viel ist, ich denke, so ein Projekt wie unseres, was jetzt in einem ruhigen Fahrwasser ist, da funktioniert das. Es gibt eine kleine Ausnahme. Jobs, um die sich keiner reißt, sind in der Regel die Gremienjobs, also Vorstand und Aufsichtsrat. Da ist der Respekt relativ groß davor. Ich mache das ja jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ich habe das auch nicht mit in die Wiege gelegt bekommen. Ich kann nur sagen, man wächst da rein. Also das sind Sachen, da muss man keine Angst drauf haben. Aber das ist ein eigenes Thema.
Da muss ich nochmal zurückfragen, Eckhard. Im Prinzip verlegt man oder erwartet man, dass in den Arbeitsgruppen dieser Gemeinschaftsgedanke sich auch entfaltet. Und was tut ihr dafür?
Also, na klar, das ist so ein Punkt, dass eine Geschäftsordnung jetzt nicht das tatsächliche das Erleben oder das Arbeiten in der Arbeitsgruppe regeln kann. Das ist ja auch nur quasi der äußere Rahmen, innerhalb dessen sich dann die Arbeitsgruppe entfalten soll. Wie die Leute sich in den Arbeitsgruppen halten, wie sie sich da gehört und gesehen fühlen, das konnte man eine Zeit lang mal sehen, dass da Fluktuation war. Die genannte Gartengruppe, die jetzt nur noch aus 3 Leuten besteht, die war mal größer. Und dann funktionierte das mitunter oder aus persönlichen Gründen vielleicht auch nicht. Und dann haben Leute die Arbeitsgruppe halt verlassen oder sind in eine andere Arbeitsgruppe gewechselt. Also das findet dann halt statt. Es zwingt einen keiner. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip hier auch. Das ist alles freiwillig. Und an dem Prinzip halten wir auch fest. Es gibt hier keine Bezahlung dafür, dass man das macht. Denn man könnte die Grenze gar nicht ziehen. Ja? Wie willst du das aufwiegen? Du kommst dann in monetäres Aufwägen von Gremienarbeit gegenüber Unkrautjäten oder sowas. Mhm. Das kannst du nicht machen. Das ist, führt nicht zum Ziel. Deshalb alles freiwillig und solange, wie es irgendwie geht. Mhm. Ich weiß, in anderen Projekten wird durchaus darüber nachgedacht, dass man wie in so Vereinen so Pflichtstunden ableisten muss oder sowas. Das wäre so eine Gratwanderung, die haben wir bis jetzt noch nicht machen müssen hier und ich bin auch zuversichtlich, dass das nicht sein muss.
Nun gibt es, du sprachst das gerade auch an, bei normaler Erwerbsarbeit Arbeitsaufgaben, die muss ich erfüllen und zwar in einem bestimmten Zeitrahmen und unter Einhaltung bestimmter Vorgaben und Ansprüche, so ist Arbeit, Erwerbsarbeit. Ihr habt hier, du sprachest es an, freiwillige Arbeit und im Wohnprojekt, da ist auch sonst wahrscheinlich einiges anders als im normalen Arbeitsleben. Kannst du da mal ein Beispiel aus eurem Wohnprojekt erzählen?
Naja, dieses mit den Fristen, das ist wirklich so eine Sache. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die ist, da ist ein anderes Augenmerk drauf als bei den anderen, nämlich das ist die Haustechnik, also die Instandhaltung der Wohnung. Wenn irgendwo etwas nicht funktioniert oder kaputt ist, dann muss das natürlich umgehend instand gesetzt und wieder gängig gemacht werden. Da ist deshalb ein anderer Fokus drauf. Und da muss eben geguckt werden, gut, das ist quasi ein einzelnes Projekt und dass jemand sich dieses Projektes annimmt und es auch durchzieht bis zum Ende. Das heißt, die Fehler ermittelt, das versuchen wir tatsächlich immer selber erstmal zu machen. Wo ist eigentlich die Ursache für den Schaden? Damit man sich nicht so ausgeliefert fühlt irgendwelchen Handwerkern gegenüber. Dann ist ganz wichtig, dass man so einen Stamm von Firmen hat, auf die man sich verlassen kann, ja, also in den verschiedenen Gewerken. Das haben wir inzwischen, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Das funktioniert auch relativ zügig. Die kommen dann, werden beauftragt, geben ein Angebot ab, gegebenenfalls teilweise jedoch auch schon nicht mehr, weil wir eben langjährig mit denen zusammenarbeiten. Und sehen dazu, dass der Schaden behoben wird. Also das ist schon, denke ich mal, wie woanders auch. Was nicht ist woanders auch, das sind so diese Sachen, die nice to have sind. Ne? Wenn man sagt, Mensch, guck mal, hier draußen wollen wir jetzt einen Holzunterstand bauen oder sowas. Ne? So und so bespricht man sich, wie der aussehen soll. Das wird dann im Plenum auch abgestimmt. Bis der dann wirklich umgesetzt wird, das dauert sicherlich länger, als wenn man eine Firma beauftragt. Ne? Also es dauert länger. Das ist bei vielen Sachen. Vielleicht fallen auch manche Sachen nachher vom Tisch quasi, weil sie sich erledigt haben, man dann doch kein Interesse mehr hat. Aber so ist es, so ist das Prinzip. Ne?
Und wie haltet ihr das zusammen, wenn also die Ansprüche sehr unterschiedlich sind und sagen wir auch an die Sauberkeit von Arbeit oder von Vorhängen, die hier im Raum hängen, wenn die selbst genäht sind? Also das geht ja dann sehr schnell auseinander. Wer definiert, wie es gemacht werden soll?
Ja, das ist eine Allgemeinentscheidung. Also das ist kollektive Intelligenz, sage ich mal so. Ne? Und da hast du natürlich ein schönes Beispiel genannt, gerade wo wir hier in diesem Gemeinschaftshaus sitzen. An solchen Punkten, wo ganz viel Gemeinschaft zusammentrifft, da entzündet sich auch ganz viel. Und sicherlich natürlich auch sind da ganz viele so Stellvertreterkonflikte, die dann ausgetragen werden. Ne? Mensch, weil die Gardinen jetzt hier, da lasse ich mich jetzt da dran aus. Aber eigentlich finde ich das doof, dass derjenige da hinten seinen Müll immer vor seiner Terrassentür rumtehen oder vor seiner Wohnungstür stehen hat und ich gehe da jeden Tag dran vorbei. Das muss man natürlich versuchen zu eruieren und wirklich auf das Wahre zurückzubringen, beziehungsweise eben hier ganz klar trennen, wenn hier Konflikte sich offenbaren, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben, dass man versucht, die rauszuhalten. Das ist eine konstante Herausforderung, aber auch da, denke ich, sind wir im Laufe der Jahre besser geworden. Man sieht, dass unsere Pläne sind, erstens werden sie weniger, weil nicht mehr so viel abzustimmen ist. Zweitens finden sie in wirklich sehr zugewandten und in einem freundschaftlichen, würde ich fast sagen, Ton statt und gehen so über die Bühne.
Das spricht auch viel Erfahrung raus, was du jetzt beschreibst, das differenzieren zu können zwischen Rangeleien, wer mehr bestimmen will und tatsächlichen sachlich-fachlichen Fragen, das unterscheiden zu können.
Definitiv, hängt natürlich auch mit den Themen ab, um die es gerade geht, aber unsere Kommunikationsgruppe, der muss ich auch mal ein ganz großes Lob da aussprechen, die sind wirklich super, was das Kanalisieren dieser Themen und des Diskussionsprozesses.
Und dennoch unterm Strich, wer viel kann und viel macht, der hat dann auch letztlich viel Macht, zumindest informelle Macht oder Sachautorität, wie auch immer man das nennt. Wie ist das bei euch? Gibt es verschiedene Ränge dieser Art, ausgesprochen, unausgesprochen?
Natürlich gibt es sie. Das gibt es in allen Gruppen. Ich würde sagen, bei uns deckt sich das mit den Gremienmitgliedschaften. Also der Vorstand hier ist, wir sind hier sehr langfristig hier dabei. Der zweite Vorstand hier aus dem Projekt ist auch schon über 10 Jahre. Das ist in den anderen, in unseren Geschwisterprojekten durchaus anders. Da gibt es also ein Projekt, wo gefühlt alle 2 Jahre ein neuer Vorstand da ist. Das ist sehr erfrischend und es waren alles tolle Menschen, aber es ist wenig kontinuierlich. Also man muss immer wieder sehr viel weiter ausholen, von vorne anfangen und so weiter. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ne? Weil wenn man langfristig dabei ist, muss man auch, man kennt das auch, wenn Leute zu lange einen Laden führen, dann verhärtet das irgendwann, ne? Oder ist nicht mehr so flexibel, nicht mehr so offen für Neues. Ich hoffe, dass ich persönlich das irgendwann mal merke, wenn es so ist, um dann rechtzeitig zu sagen, gut, jetzt reicht's. Aber gefühlt bin ich hier noch nicht fertig. Und solange die Leute sagen, mach mal, dann mache ich halt noch. Ne?
In Wohnprojekten, wie in Gruppen immer, gibt es natürlich auch Leute. Klar, du hast schon faule Socken angesprochen, die sich ein bisschen vor Arbeit drücken, aber es gibt ja auch die anderen, die sich ein Bein ausreißen und die sich jede Aufgabe anziehen. Habt ihr das auch schon mal erlebt oder wie geht ihr damit um, wenn sich Leute überfordern und man kann zugucken dabei, wie jemand ausbrennt?
Ja, in eingeschränktem Maße hatten wir das sicherlich auch schon. Das hat sich aber tatsächlich über die Laufe der Jahre nivelliert. Also entweder dann immer wieder durch Gespräche am Rande mal, Mensch, meinst du nicht, dass das vielleicht ein bisschen viel ist und so. Das hat gewirkt oder aktuell habe ich ein Beispiel vor Augen. Dieser Mensch kann sehr viel, wirklich hervorragend auch handwerklich. Und da bleiben die Sachen halt lange liegen. Dann. Das ist einfach der Punkt, dass das nicht am Willen mangelt oder an der Fähigkeit, sondern einfach an was für Umständen auch immer.
Ja, auch an Ansprüchen vielleicht.
Ja, natürlich. Ganz, ganz wichtiges Ding, die eigenen Ansprüche. Ne? Aber da kannst du nichts dran ändern. Da kannst du nur gut zureden und dann überlegen bis zu einem gewissen Grad, was von den Aufgaben, die der jetzt dann auch auf seiner To-Do-Liste hat, sind jetzt wirklich wichtig für die Allgemeinheit und nehmen wir ihm dann weg, erledigen sie anders oder können wir das noch aushalten, dass wir abwarten? Ne?
Ja, gerade wenn ein bisschen was dran ist an dem Spruch, im Wohnprojekt ist zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Wenn nur ein bisschen dran ist, dann ist das ja durchaus ein Risiko, dass man immer wieder überall nur die Arbeit sieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch gut ist, dagegen zu halten mit Feiern, du hast definitiv das angesprochen, ja, und mit Treffen, wo man sagt, jetzt lassen wir mal 5 Grad sein und jetzt gehen wir dem nicht weiter nach.
Ja, das muss beides parallel stattfinden, dass man sich eben auch unbeschwert treffen kann.
Eckhard, noch eine andere Frage in dem Kontext. Nun stehen die Gartenbänke da, die Arbeitsgruppe machen sollte. Und die Arbeitsgruppe ist stolz wie Otto und denkt, das haben wir jetzt super hingekriegt. Ne? kriegen Sie auch vom Plenum, von der Gruppe dann eine Rückmeldung? Ja, super, oder naja, Leute, da habt ihr ein bisschen geluschert und so in der Art. Also wie geht Rückmeldung, wie geht Wertschätzung?
Also das ist schon, die Rückmeldungen sind schon wertschätzend. Ne? Mhm. Ich muss gestehen, ich habe im Vorfeld da, als ich darüber nachdachte, wir hatten das eine ganze Zeit lang mal so, dass wir auf dem Weihnachtsplenum, das letzte Plenum im Jahr, gibt es Punsch und Gebäck und so weiter. Und dann hatten wir eine Zeit lang auch mal, dass wir immer jeweils eine Arbeitsgruppe quasi hervorgehoben haben, denen kleine Geschenke überreicht haben. Das ist ein bisschen eingeschlafen durch Corona, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre vielleicht eine Idee, das mal wieder rauszuholen. Und man kann das, also wir hatten, als wir dann alle Gruppen durch hatten und auch gruppenübergreifend Leute, die ein bestimmtes Projekt gemacht haben oder sowas, man kann das ja wieder von vorne anfangen. Mhm. Also das spricht eigentlich gar nichts dagegen. Das war sehr schön, da haben wir oftmals hier auch was gebastelt dann. Oder es ging eigentlich nur um Kleinigkeiten, um die Anerkennung, die Wertschätzung.
Ich habe da noch eine Nachfrage. Ich habe ja mit einigen auch verantwortlichen Leuten über lange Jahre in Wohnprojekten verantwortlichen Leuten Gespräche geführt. Und an dieser Stelle und an ähnlichen Stellen haben die ehrlich gesagt auch mit den Schultern gezuckt und gesagt, nö, das ist mir jetzt eigentlich egal, Hauptsache die Arbeit wird gut gemacht. Wie siehst du das?
Nee, das sehe ich schon so, da muss eine Rückmeldung hin. Na, das, wie gesagt, das passiert ja alles freiwillig hier und deshalb muss auch, aber die Rückmeldung auch freiwillig sein.
Ja,
und das ist aber ganz schnell, das muss nur einer mal in einem Plenum so einen kleinen Stein fallen lassen in die Richtung, dann brauchst du das auch gleich auf.
Ich denke auch von außen betrachtet, ist es ja eine unglaubliche Leistung, was so ein Wohnprojekt erbringt an unterschiedlichsten Arbeiten, der unterschiedlichsten Gewerke und an sozialer Arbeit miteinander, sich kennenzulernen, sich Mut zu machen, sich zu bekräftigen, sich zu trösten, wenn was nicht klappt und so weiter. Also das ist ja enorm, was da geleistet wird. Und ich denke auch, dass solche Art von Leistung, die kann man nicht honorieren, also wenn wir es nochmal mit Erwerbsarbeit vergleichen, aber man kann sie zumindest wahrnehmen und kommunizieren und das herausstellen. Das meinte ich auch.
Ja, definitiv. Also, wobei auch ein bisschen, wie gesagt, wichtig ist, dass hier jeder das macht, wo er Lust und Spaß drauf hat. Und das alleine ist ja schon eine Genugtuung. Also, ich sage mal noch so ein Beispiel. Zum Beispiel wollen wir oder machen wir hier, dass wir die runden Geburtstage ab einem bestimmten Alter kurz begehen. Das heißt, es gibt einen Blumenstrauß, eine Karte, am besten mit Fotos von der Person, alle unterschreiben. Dann gibt es ein kurzes Ständchen, fertig. Ne? Einfach so ein kleines Hallo, wir haben wahrgenommen, dass du jetzt 65, 70, 80 geworden bist. Herzlichen Glückwunsch hier von uns allen von Herzen. Ne? Sowas, da geht's gar nicht, die müssen sich gar nicht da groß bedanken oder was. Es ist einfach, und wenn da nur 5 Leute oder 15 stehen, ist auch egal. Es ist einfach schön. Ne?
Das ist eine schöne Geschichte. Da wir jetzt hier über Arbeit reden, muss ich direkt zurückfragen, welche Gruppe organisiert das und besorgt die Geschenke?
Da gibt's so eine kleine Ritualgruppe. Wir hatten auch schon Todesfälle hier zu verkraften, Tom. Okay. Das war nicht so leicht, muss man ganz wirklich sagen. Jungen Menschen hat es auch getroffen hier. Da haben wir auch hier sehr viel spontan auch zusammengestanden. Mhm. Es gibt ein, zwei Leute hier, die das wirklich drauf haben, dann in so einer Situation so diese Vibrations aufzugreifen und das in eine sehr, sehr angemessene Form zu bringen. Gehöre ich nicht dazu, ne, aber ich mache das dann sehr gerne mit und bin total glücklich, dass wir Leute haben, die das dann machen können.
Ne. Das passiert ja ganz leicht in der größeren Gruppe, dass alle denken, ja klar, machen wir da was, aber es fehlt dann die Person, die es dann doch in die Hand nimmt und der Idee eine Form gibt und so. Und deshalb geht auch so etwas, denke ich, am besten mit einer Arbeitsgruppe, wo Leute dahinter sind und ein bisschen Erfahrung haben und auf etwas zurückgreifen können, ne? Ich komme noch mal zur Gartenmöbelgeschichte zurück. Da waren jetzt Leute, die haben richtig schwere Möbelstücke geschleppt und Steine und gekloppt und so weiter. Ne? Dann gibt es so ein paar andere, die bewegen ab und zu mal einen Zettel und sitzen da in Gremien rum. Ja? Also jetzt entsteht natürlich leicht der Eindruck, die einen machen richtig schwere Arbeit und haben es auch schwer und die anderen haben das wesentlich leichter. Wie gewichtet ihr Aufgaben oder gleich Verteilung von Aufgaben und Arbeit?
Gibt's hier nicht. Also es geht darum, dass sie geschafft wird. Ne? Also wir hatten hier, das ist auch eine ganz nette Anekdote eigentlich, drum. Wir hatten hier, ich weiß nicht, ob dir die Pflasterung aufgefallen ist, das sind ja so Backsteine, Ziegel. Und dann haben wir aber so ein Mäuerchen, die ist aus so Feldstein. Diese Feldsteine, die lagen in der Fußgängerzone in Pinneberg, irgendwo da in Schleswig-Holstein, hatte jemand organisiert, hat da Kontakte.
Was heißt organisiert? Heißt jetzt nicht, die habt ihr da geklaut?
Nein, das wurde da abgerissen und die wären sonst weggeschmissen worden.
Entschuldigung, ziehe ich
und
zurück die Frage. Ja.
Kamen die hierher und dann wurden die hier mit so einem riesen LKW und Anhänger hier hingekriegt. Das war ein Riesenhaufen, der lag da vorne an der Ecke. Und der lag natürlich immer im Weg, ne? Und zwar immer. Dann wurde er von da nach da, lag da wieder ein paar Monate und lag wieder im Weg. Und alleine dieses Hin und Her, ne? So ein Stein kann fast jeder heben, aber 10 oder 100, dann wird es schwierig. Und das war so schön zu sehen. Manchmal kamen Leute von der Arbeit und haben dann einfach ein, zwei Steine von A nach B getragen. Und irgendwann war der Haufen dann da, wo er sein sollte, bis er halt wieder im Weg war. Ne? Hm. Und so ist das hier eigentlich immer. Die Arbeit wird gemacht, ja, wir werden alle älter. Das ist ein ganz spannender Punkt, kommen wir ja gleich noch drauf. Was macht das mit uns? Was können wir noch schaffen und was eben nicht? Und das war immer, würde ich mal sagen, alters- und gruppenangemessen. Also so, dass da aufgerechnet wurde, wieso hebst du denn jetzt hier eigentlich nicht und sitzt nur da? Oder das gab es nicht. Also oftmals haben Leute, die nicht arbeiten konnten, aus welchen Gründen auch immer, dann zum Beispiel einen Kuchen gebracht oder sowas. Mhm. Oder Kaffee gekocht. Ne? Also das hat immer wunderbar geklappt. Ja.
Eckhard, wir kommen zum dritten Punkt im heutigen Gespräch. Und zwar zum Stichwort, wir werden alle älter, hast du gesagt. Und ich würde sagen, Generationswechsel, steht das auch bei euch hier an? Wie ist das bei euch?
Ja, an diesem Punkt stehen wir gerade erst oder eben gerade noch nicht, Tom. Wir sind ja noch die Gründergeneration. Wir wohnen jetzt seit 15 Jahren hier. Die meisten kommen jetzt so in die Nähe des Rentenalters. Die Kinder ziehen aus. Ich sag mal so eine Zahl. Wir waren hier am Anfang 90 Leute und durch Kinderwegzug oder auch Trennung sind wir jetzt noch ungefähr 60. Ne? Also ein Drittel schwund, würde ich mal sagen, bei gleichbleibendem Wohnungsbestand. Und diese Frage, wie gehen wir damit um, dass wir eben weniger Leute auf gleicher Wohnfläche haben und wie können wir da so einen Generationenwechsel einläuten. Das heißt, wir wollen jetzt schon zusehen, dass hier neue Leute reinkommen, um auch die Arbeit zu übernehmen und das irgendwie vorzutragen. An dem Punkt stehen wir jetzt und es ist eine spannende Frage, wie wir das gelöst kriegen. Denn irgendwann, das vielleicht noch vorweg, ist es auch schwierig, wenn wir hier vergreisen und es wird doch mal eine große Wohnung frei. Ganz ehrlich, wer will denn dann mit seinen Kindern hier einziehen, wenn hier nur noch alte Menschen um ihn herumlaufen.
Es ist auch ein bisschen die Sorge, dass die Heterogenität der Gruppe gewahrt bleiben muss und ihr im Prinzip auch gerne darüber nachdenkt, zumindest die Gruppe wieder aufzufrischen mit jungen, neuen Leuten, anderen
Ganz
Leuten.
Definitiv, ja. Also ich sage mal ein schönes Beispiel, Tom, in unserem Schnellsener-Projekt, im Ältesten, da ist es halt, die haben dort sehr viel Platz, also Freifläche, noch mehr als hier, deutlich mehr als hier. Haben aber einen hohen Reihenhausbestand. Und in einem der Reihenhäuser hat sich jetzt vor ein paar Jahren eine WG etabliert aus Jugendlichen, die dort aufgewachsen sind als Kinder und die diese Idee Wohnprojekt gut finden und da weiter wohnen möchten und das auch tun. Und wir werden dort jetzt zum Beispiel Anbau planen wir als Strohhaus, auch nochmal was Neues, Innovatives, ausprobierend, als ursprünglich gedacht mal als Tiny House. Inzwischen entwickelt es sich noch ein bisschen mehr sophisticated, sage ich mal. Mhm. Aber das ist so, das ist idealtypisch natürlich. Da findet der Generationenwechsel jetzt statt. Die sind aber gut 10 Jahre älter als wir. Bei uns steht das noch an. Wir haben etwas andere Möglichkeiten hier allerdings als die. Wir haben ja hier, wie du gesehen hast, Altbestand und Neubauten. Und in den Altbauten ist baulich sicherlich das eine oder andere noch möglich, sodass wir dort, wir haben auch zusammengelegte Wohnungen. Wenn man von Anfang an guckt in die Zukunft und nicht nur den Fokus auf die Familienzeit richtet, weil man nämlich weiß, das ist eigentlich die kürzeste im Leben, dann kann man auch Grundrisse so gestalten, dass die so flexibel sind, dass ich, wenn ich ins Alter komme, die Kinder raus sind, Wohnungen teilen kann und wunderbar Wohnraum für den dann notwendigen Bedarf habe. Sowas können wir hier bei uns in den Altbauten teilweise auch machen. Da gibt es auch schon Ideen. Und wenn wir es dann eben schaffen, diese neuen kleinen Wohnungen so attraktiv zu gestalten, dass Leute aus großen Wohnungen da reinziehen, dann haben wir schon gewonnen, ne? Weil wir dann die großen Wohnungen frei haben. Das geht natürlich, muss man auch ganz klar sagen, nicht auf Zwang, das ist freiwillig. Und deshalb ist mein Grundsatz, wir müssen die Leute locken. Wir müssen sie locken und sagen, ihr habt denn eine neue Wohnung, die statten wir neu aus, ihr dürft sie nochmal neu gestalten, so wie damals, als ihr ursprünglich eingezogen seid. Da war es ja so, man konnte hier fast wie im Eigentum selber, die Fliesen nehme ich und die Objekte und dies und das. Auch die Grundrisse konnte man teilweise noch ein bisschen verändern. Und wenn man sowas natürlich für so eine letzte oder so eine nächste Lebensphase nochmal anbietet, das glaube ich, das könnte vielleicht funktionieren.
Der Ausgangspunkt von dieser Überlegung, es verändern sich Lebensverhältnisse und damit auch Raumbedarfe, der ist ja auch, dass sich einzelne Bewohner bei euch jetzt im Wohnprojekt diesem Gedanken mal ganz offen stellen und dann auch den anderen Bescheid sagen, ey, unsere Wohnung ist zu groß, was können wir machen? Und das ist bei euch schon passiert, also?
Da sind wir gerade treten gerade in diese Phase ein. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich dann, der erste Schritt ist, die Leute vermieten unter. Die wollen erstmal bleiben und dann machen sie Erfahrung mit Untermiete und dann gucken wir mal, wie sich das
umgeht. Erste Frage, Untermiete, entscheidet dann das Plenum mit, wer Untermiete wird oder macht das jeder selbst?
Nein, kannst du nicht, du hast keine Möglichkeit. Was die Leute entscheiden erstmal für sich, dass sie untervermieten, dann müssen sie das anzeigen dem Vorstand gegenüber, auch wer da einzieht. damit man gegebenenfalls da noch eine Notbremse ziehen könnte, aber das Sonderfall. Und das Plenum soll nur darüber informiert werden, dass da eine Untervermietung stattfindet. Ne?
Ja, wir sprechen ja auch über Arbeit und nicht über solche Dinge, aber ich bin immer so neugierig, wie Probleme gelöst werden. Also Arbeit, und jetzt sagen die, ja, bei uns ist die Wohnung zu groß, wir würden gerne tauschen, keine Ahnung, ob man das hier umbauen kann, ob man Wände versetzen kann, ob man, sagen wir mal, niedrigschwellig, barrierefrei eine Wohnung hinkriegt. Die könnte die Hälfte kleiner sein, wenn man 2, 3 Kinder hatte, könnte sie die Hälfte kleiner sein. Das sind ja viele Arbeiten, die da an die Tür klopfen. Wie geht das dann weiter wohl?
Ja, dann gilt es eben zu prüfen, was überhaupt geht. Ich denke, in den Neubauten kannst du das vergessen, sage ich mal so pauschal. Das funktioniert nicht. Wir haben nur unsere Altbauten, aber immerhin haben wir die. Und so einen kleinen Puffer, den man da nutzen könnte, für so eine kleine Umzugskaskade vielleicht zum Beispiel dann, um den dann in Gang zu bringen.
Ne? Möglichkeiten in Bezug auf Budget oder in Bezug auf Grundriss, architektonische Optionen?
Ja, das. Ne? Ja, also das. Was, wo sind die tragenden Wände, wo kann ich was rausnehmen, wo kann ich was reinsetzen, gut, die Medien trennen und so weiter, das geht in der Regel. Ne? Das ist auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Das funktioniert schon, wie gesagt, wir haben ja auch 2, also insgesamt 4 Wohnungen hier im Projekt, die zu 2 größeren zusammengelegt sind, die kann man ganz schnell wieder trennen. Ne?
Das ist einfach nur ein Durchbruch. Das ist ja schon mal eine super Lösung dann. Mhm. Auf der anderen Seite hast du erwähnt, dass die Leute auch eine hohe Bindung haben. Ich glaube, das ist generell so. Eine Wohnung hat man, die ist man nicht nur gewohnt, sondern man bindet sich daran und man braucht Anreize. Du hast das erwähnt. Auf der anderen Seite fehlen auch manchmal die Ressourcen zu sagen, ich brauche da neue Möbel und ich will mich verändern. Das kostet mich einfach so viel Geld. Das habe ich im Moment nicht. Also würde die Genossenschaft bei euch auch behilflich sein, solche Schritte zu realisieren?
Also den Umbau zahlt ja natürlich nicht der Nutzer. Ich muss noch eine kleine Anmerkung zuvor. Wir sind hier keine Mieter, wir sind Nutzer.
Nutzer, ja.
Und ist natürlich alles Mietrecht nach BGB, aber ist trotzdem ein Unterschied, weil uns ja auch die Firma gehört. Also das ist auch immer, werde ich nicht müde, das zu betonen, einfach damit den Leuten auch klar ist, es gibt natürlich den einen oder anderen, in dem ihr wohnt hier einfach nur zur Miete. Nein, nein, tut er nicht. Ihm gehört auch der Laden. Also das zahlt natürlich nicht der Nutzer, sondern die Genossenschaft. Und ein Ding ist ja ganz entscheidend oder hilfreich bei dieser Betrachtung oder bei der Frage, die du gerade gestellt hast. Auf eins kannst du dich hier verlassen. Wenn du eine Wohnung mit weniger Quadratmetern hast, dann zahlst du auch entsprechend weniger Miete. Nicht wie auf dem freien Markt, wo du für die kleinere Wohnung vielleicht sogar noch mehr bezahlen musst. Nein, du zahlst, wenn du deine Wohnung, deine neue, nur halb so groß ist, zahlst du nur halb so viel Miete. Und noch eins, du kriegst die Anteile, die du jetzt weniger brauchst, auch noch ausgezahlt. Also da gibt es dann schon so eine gewisse, einen gewissen finanziellen Spielraum, der da durchaus entsteht und ja auch gewollt ist dann, ne? Es geht ja nicht nur darum, dass mir die Wohnung zu groß ist, sondern wenn man in Rente geht und muss jetzt die volle Miete weiterzahlen, selbst wenn wir deutlich, deutlich unter Markt natürlich sind, ist das immer noch eine Menge Geld, wenn das eine große Wohnung ist. Ne?
Darf ich fragen, was ist im Moment Nutzungsentgelt? Auch Miete soll man ja nicht sagen, es ist ja Nutzungsentgelt und so. Wie hoch ist das bei euch?
Also wir sind so bei gut 7 Euro kalt. Mhm. Ne? Dann kommen 2 bis 2,50 € Nebenkosten.
Mhm. Das heißt, da wartet eigentlich eine ganz neue Phase auch von Arbeit auf euch als Wohnprojekt, durch Generationswechsel ausgelöst und vorangetrieben, wo wahrscheinlich die alten Recken, aber auch neue Leute ran müssten, nochmal zu überlegen, vielleicht auch Architekten neu beteiligt werden müssten.
Ja, genau. Also wir haben auch einen Architekten hier in unseren Reihen, der auch bei der Entstehung mit dabei war. Das ist ganz gut auf dem kurzen Dienstweg, sowas mal gleich zu besprechen, was da so theoretisch machbar ist. Ein bisschen Respekt habe ich natürlich vor einem Aspekt. Man hat jetzt, eine kleine Wohnung irgendwo geschaffen und jetzt gibt es mehrere Interessenten aus den eigenen Kreisen, die da rein wollen. Wägen wir das jetzt ab, wer da reinkommt oder nicht? Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Ne?
Gut, so war es ein bisschen am Anfang ja auch. Und,
jetzt sind sie alle schon hier. Weißt du, am Anfang war ja noch keiner drin. Wir hatten, das fand ich übrigens auch eine ganz gute Methode, am Anfang, als wir hier die Wohnung hatten und dann sie vergeben haben, im Prinzip, damals haben wir uns ja sehr oft getroffen, als Plenum, dass jeder, der ein Interesse an einer Wohnung hier hatte, musste mindestens 3-mal auf dem Plenum auftauchen. Da hat sich ganz, ganz schnell die Spreu vom Weizen getrennt. Ne? Das so. Aber jetzt ist ja neu, jetzt sind ja alle hier und wir wollen natürlich auch alle irgendwie versorgen und glücklich machen und dann wird sich zeigen, für Argumente da in die Waagschale geworfen werden müssen.
Das Problem ist ja auch, was du da gerade beschreibst, Eckhard, dass sich die Lebensverhältnisse und Bedarfe auch in kurzer Zeit wieder verändern können und weiter verändern werden. Deshalb ist es da sehr, sehr schwierig, so ein gerechtes System hinzukriegen, sondern man braucht ein möglichst flexibles System, wo man eben nicht mit dem Wohnraum verheiratet ist, sondern sich vorstellen kann, das wieder anzupassen und wieder nachzubessern. Ne? Also verglichen mit den Problemen in Wohnprojekten, wo es Eigentum gibt, sind das aber Peanuts.
Ja, gut, aber im Eigentum kann ich das ganz knallhart regeln. Das ist mein Eigentum, ich verkaufe es, ne? Oder ich verklage meinen Nachbar oder keine Ahnung was. Ne? Also da gibt's, hast du andere Hebel, die finde ich jetzt nicht unbedingt attraktiver.
Nee, trägt nicht so zur Gemeinschaft bei.
Nein, so ist es. Ne?
Eckhard, wir sind mit unserem Gespräch auch fast durch. Ich bin vorhin noch hellhörig geworden an einer Stelle, als du gesagt hast, ihr macht das auch mit Jugendlichen und ihr denkt auch über eine Verjüngung, über frisches Blut im Wohnprojekt nach. Ich drücke euch die Daumen, auch neue Leute anzuwerben und zu fragen. Geht ihr auch manchmal oder geht euch hier im Haus, wenn ihr euch das nochmal so klar macht, was ihr alles an Arbeit reingesteckt habt und auch vielleicht weiterstecken werdet durch den Kopf, vielleicht finden junge Leute das gar nicht so geil, hier im Wohnprojekt zu sein, weil es einfach so viel Arbeit ist und die machen vielleicht eine andere Gewichtung für ihr Leben. Also habt ihr, ist euch der Gedanke auch gekommen oder seid ihr damit konfrontiert?
Touché. Ne, also, nein, natürlich noch nie. Ja, es ist so, Tom, es ist so. Mhm. Also ich kann ja ganz persönlich aus meiner familiären Sicht sagen, meine Kinder würden die Hände über den Kopf zusammenschneiden. Die würden, glaube ich, nie in ein Wohnprojekt ziehen. Also, ne, so, man soll ja nie sagen. Aber nein, natürlich ist es so. Das, was wir hier gemacht haben, das ist für die Gründergeneration. Und schon die Nächsten sind da mit sehr viel Distanz dabei. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es in jeder Generation Menschen gibt, die Lust auf sowas haben und sich dann auch in sowas reinstürzen. Das ist auch mit Sicherheit der Fall. Mhm.
Ja, okay. Das ist Hoffnung und das ist genau richtig, das Prinzip. Selbstverwaltet, selbstorganisiert und Prinzip Hoffnung. Eckhard, wir sind am Ende von unserem Gespräch. Herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich habe wirklich gerade auch zum Schluss nochmal gemerkt, das geht immer weiter mit dem Wohnprojekt. Das ist nicht einmal in Schwung und dann können wir immer weitermachen. Wir verändern uns alle dabei und danke nochmal. Das war sehr informativ.
Sehr gerne.
Das war Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal mit Eckhard Gomm im Wohnprojekt Brachvogel Isarbruck. Und ich bin Tom Voss. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Abonniert Wohnprojekte im Gespräch auf Spotify oder Apple Podcasts, um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich über Rückmeldungen, Kommentare und positive Bewertungen. Ihr findet diesen Podcast bei der Google-Suche oder auf der Website Podigee unter Wohnprojekte Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt:
Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.